Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler aus Bad Oeynhausen, aus Eidinghausen-Dehme. Ja, in seinem Arbeitszimmer, vor dem sich gerade draußen ziemlich dunkel der Himmel zusammenballt. Es gibt wahrscheinlich gleich noch ein Wetterchen. Aber ich sitze ja drinnen und bei mir scheint quasi gefühlt die Sonne, weil ich ja mit meinem lieben Kollegen verbunden bin.
Ach, das hört man gern. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz und ich muss wirklich sagen, komischerweise, bei mir scheint wirklich gerade die Sonne. Guck mal, das können ja unsere Zuhörer und Zuhörer jetzt nicht so sehen, aber du siehst, dass ich erleuchtet bin.
Plötzlich. In der Tat, also praktisch die obere Hälfte des Kopfes ist im Sonnenlicht. Vorhin war das umgekehrt, ne? Da schien bei mir die Sonne und da war es bei dir regnerisch.
Ja, so ist das Leben. Mal scheint die Sonne, mal regnet es bei dem einen, dem anderen, dann bleibt es wenigstens fair.
Ja. So. Ach. Aber so ist das. Das ist ja so eine Wahrheit des Lebens. Auf Regen folgt Sonnenschein.
Ja. Wolfgang, du hast mir ja gerade im Vorgespräch ein Geheimnis verraten, das ich dir jetzt doch nochmal aus der Nase ziehen möchte. Und zwar sprachen wir ja darüber, keine Angst.
Auwei.
Nichts ganz Geheimes. Wir sprachen ja gerade darüber, ob man sich meldet bei Radiosendungen zum Beispiel, ob man da mal so anruft. Und ich habe gesagt, das habe ich noch nie getraut, mal bei so einem Radiosender anzurufen. Und du hast ja gesagt, das hättest du schon zweimal gemacht.
Ja, das ist aber schon länger her.
Ja.
Ja, also tatsächlich ging es einmal um so eine Frage, wie das mit der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Städten ist. Damals habe ich noch im Ruhrgebiet gewohnt und wollte da mal was zum Besten geben. Und blöderweise hatte sich die Diskussion, bis ich dann tatsächlich angerufen wurde, man wird ja dann zurückgerufen so vom Radio. Die hatten gesagt, sehr schön, sehr schön, welche Ansicht vertreten Sie? Und die Sendung hatte dann im Lauf des Nachmittags immer stärker eine Richtung angenommen und die überhaupt nicht meine war. Und dann haben die mich angerufen, weil ich das dann vertreten sollte. Und dann war ich natürlich da voll der Außenseiter. Das fand ich nicht so lustig. Ja, und also so manchmal passiert das ja so. Aber hier ist es ja so, wir treffen uns ja verabredet und überlegen dann, was wir machen.
Das ist klar, genau. Das wollte nur noch mal eine Ermutigung sein für unsere Hörerinnen und Hörer, diesen Knopf zu betätigen für ich sende eine Sprachnachricht und sich einfach mal trauen, die auszusprechen. Und wenn die irgendwie nicht klappt oder so, dann würden wir die ja auch natürlich nicht veröffentlichen und so. Aber ich finde schon, ne, so kleine Beiträge einfach mal machen, probieren, sich trauen.
Wie unser Podcast-Fan der ersten Stunde, Mike Hummert, der sich ja jetzt auch noch mal per Sprachnachricht gemeldet hat auf einen Podcast. Sollen wir das einspielen?
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube. Ich glaube, die Hörenden wollen es.
Ja.
Ich probiere mal, ob ich die Technik hier bewältige. Einen Moment.
Ja, probier das mal.
Ja, was doch für eine erhellende Podcast-Folge. Ja. Mir ist das schon öfter aufgefallen, dass tatsächlich sich ganz oft Leute an mich erinnern können, und wir hatten das ja schon mal, ich mich an die Leute überhaupt nicht. Und mir ist doch gerade tatsächlich ein Licht aufgegangen, denn wie Lars so schön sagt, es bleiben immer die Irren in Erinnerung. Ja, jetzt wird mir einiges klar.
Ja, so viel Mike.
Das war ein bisschen Selbstkritik oder ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, aber das stimmt ja natürlich. Die Irren würde ich jetzt nicht sagen, aber die Besonderen, die bleiben natürlich eher in Erinnerung. Oder die in irgendeiner Weise besonders auffallen. Das ist klar.
Genau, es hängt ja immer davon ab, wie gut das Gedächtnis ist. Ich meinte damit ja nur so aus dem Studium, dass man sich eben genau, wenn man sich an vieles wie ich manchmal so nicht mehr so erinnert, sich an sowas erinnert. Aber das, genau, an die besonderen Menschen erinnert man sich. Lieber Mike, an dich erinnern wir uns nicht nur, wir sind ganz präsent bei dir, weil du ja sowieso immer schön in Kontakt mit uns stehst und dafür vielen, vielen Dank.
Ja, ich sehe das kommen, dass wir demnächst noch Karneval mit ihm zusammen feiern.
Auf jeden Fall.
In Bonn oder so. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja. Lust. Ja. Ja, also in Erinnerung bleibt immer so das, was besonders war. Und ich habe, also du hast schon gesagt, du hast viel erlebt jetzt in der vergangenen Woche und ich habe auch viel erlebt. Und ja, so kommen wir dann wieder zusammen und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Möchtest du was von deiner Woche erzählen?
Ja, also ich habe einfach eine bewegte Woche gehabt. Ich war oft im Saarland, ich habe eine Trauerfeier durchgeführt, ich habe einen neuen stellvertretenden Inspektionsleiter kennengelernt, einfach viele Dinge gemacht, Besuche und so. Das ist ja Teil meiner Aufgabe, eben durch das Saarland, durch Hessen und durch Rheinland-Pfalz zu reisen und dort eben auch tätig zu sein, in den Inspektionen, Revieren oder auch mal Menschen zu besuchen. Und das war sehr schön und sehr viel in dieser Woche, aber das hat auch Spaß gemacht, weil ich finde das schön, wenn man gefordert ist und wenn man einfach auch das Gefühl hat, gebraucht zu werden und was zu tun. Und das war schön und hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt freue ich mich auf Ostern so ein bisschen, auf ein paar freie Tage. Das war so meine Woche.
Ja, klasse. Also ich hatte auch sehr viel Unterschiedliches, obwohl ich jetzt tatsächlich überraschenderweise in dieser Woche gar nicht so einen Stress hatte. Sonst ist die Karwoche ja eigentlich immer so, dass man so als Gemeindepfarrer sehr am Schleudern ist. Das ist eben so, viele Menschen nehmen das gar nicht so wahr. Viele fahren über Ostern einfach in Urlaub und gut ist. Für Pfarrende oder in der Gemeinde ist die Osterwoche natürlich eine Woche, in der sehr, sehr viel passiert. Alleine schon, also am Palmsonntag hatten wir Jubelkonfirmation. Am Gründonnerstag, dann ist dann Feierabendmahl und die Leute kommen jetzt und gucken sich den Ostergarten an und man hat so einige Gespräche und Themen, die aufgebracht werden. Heute Morgen war ich in meinem, in Anführungszeichen, Kindergarten in der Arche Noah und habe mit den Kindern dann nochmal die Passions- und Ostergeschichte durch erzählt. Die Einrichtung macht da so einen Ostergarten, der praktisch mit dem Einzug Jesu in Jerusalem anfängt, so klein aufgebaut mit Puppen. Und das geht dann über alle Stationen bis tatsächlich zum offenen Grab am Ostermorgen. Und die Kinder gehen da total mit. Also es war ganz, ganz klasse. Wir singen dann fröhlich miteinander zwischendurch. Und das macht viel Spaß. Die haben da ganz dran gehangen an der Geschichte, obwohl sie ja schon kannten. Also das ist ja schon in den letzten Wochen da thematisiert worden in der Einrichtung. Und dann als Karfreitag dann praktisch erzählt war, guckte mich ein Mädchen mit großen Augen an und sagte, und was ist an der Geschichte jetzt so schön? Ja, ich meine, das ist ja so, wenn man dann tatsächlich bis Karfreitag erzählt, ist das nicht schön, dass Jesus, dass die Leute sich von Jesus abwenden, dass Menschen ihn wild empfangen bei dem Einzug in Jerusalem und mit Palmzweigen wedeln und so und ihm einen Teppich aus Kleidungsstücken hinlegen und ein paar Tage später plötzlich alles total kippt, alle ihn verlassen, dass er verraten wird und letztlich hingerichtet wird. Für die Kinder natürlich eine dramatische Geschichte. Und dann dabei kann man natürlich dann auch nicht stehen bleiben. Also früher ob du das auch so so hattest. Für mich war das früher als Pfarrer immer Thema, dass man sagte, man kann Ostern nicht so vorwegnehmen in der Passionszeit. Ostersonntag ist erst Ostern und dann soll die Auferstehung gefeiert werden. Und seit einigen Jahren sehe ich das genau umgekehrt. Ich sage immer, wir können die Kinder nicht am Karfreitag dann stehen lassen. Das geht nicht, weil viele Familien Ostern ja gar nicht in der eigentlichen Bedeutung feiern, so mit Auferstehung und neues Leben und so, sondern da geht es um Eier, um Schokolade und Hasen. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, dass die Kinder dann im Vorfeld auch schon wissen, worum es am Ostersonntag denn christlicherseits eigentlich geht.
Ja, also ich finde, erstmal, du hast jetzt eine Menge sozusagen Ankerpunkte.
Ja, ja. Du darfst jetzt die nächste Viertelstunde reden.
Also das Erste ist mal, ich finde persönlich schön in der Osterzeit, dass sie so abwechslungsreich ist. Das ist mal das Erste. Also ich finde, man hat eben diese Dinge, ne, das ist den Gründonnerstag, wo man ja daran denkt, dass Jesus mit seinen Freunden zusammensitzt, aber auch schon dieser Gedanke, es wird etwas Schreckliches passieren. So, das Abendmahl eingesetzt, was später ja der Verbindungspunkt immer wieder sein wird dazu. Dann Karfreitag, dieser Punkt, wo man über Tod und Sterben nachdenkt. Dann diese Ruhe vielleicht so ein bisschen am Samstag. Am Sonntag dann das Fest der Auferstehung, so das Neue, das Leben. Und montags ja manchmal noch ein Familiengottesdienst oder ein Osterfrühstück, wo das Ganze nochmal so ein bisschen abgerundet wird. Und ich finde, es geht durch alle menschlichen Gefühle durch. Durch Trauer, durch Schmerz, durch Hoffnung, Gemeinschaft, alles Mögliche. Ups, ein Schluck auf mich auch noch. Und das andere ist, ich glaube, dass man wirklich, ist doch eigentlich klar ist, dass man Karfreitag nicht ohne die Auferstehung bedenken kann und die Auferstehung nicht versteht ohne ohne Karfreitag. Also ich glaube, das war halt mal, Paul Tillich hat das mal gesagt, Karfreitag ohne Ostern ist einfach nur ein Todesfest und Ostern ohne Karfreitag ist einfach nur so eine Hysterie, so eine Illusion. Es gehört eben beides zusammen. Und Karfreitag ganz ohne Ostern zu erzählen, ich glaube, das wäre komisch.
Geht eigentlich nicht. Also schon gar nicht hier religionspädagogisch. Ne?
Ja, auch so in den Predigten. Ich glaube, ich finde schon wichtig, dass man Karfreitag auch aushält, in seiner ganzen Tiefe sozusagen. Aber trotz, also das nicht jetzt einfach wegwischt und sagt, ist ja alles nicht so schlimm, kommt ja Ostern. Auf der einen Seite, aber schon diesen Ausblick gibt. Also, dass man diese Verbindung zeigt, Schwerpunkte setzt, aber diese Verschränkung betont.
Und es ist ja wirklich nicht leicht. Ich weiß nicht, Lars, hast du denn gestern die Passion auf RTL gesehen? Da gab es ja dieses Jahr wieder die Inszenierung der Passion beim Privatsender.
Ich habe leider Tatorte geguckt.
Ach. Du hattest keine Zeit, du musstest noch arbeiten.
Ich wusste nicht, dass das kam. Also ich wusste das nicht. Ich hätte auch nicht vermutet, ja, dass auf RTL, nichts gegen RTL, aber dass da jetzt ausgerechnet so was Christliches und dann noch Passion kommt, auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen, gebe ich zu.
Ja, also so ein bisschen ist es ja dann in den letzten Tagen auch wieder so durch die Medien gegangen, ankündigenderweise. Ja. Aber da hattest du natürlich anderes.
Nein, nicht in meiner Timeline. Tut mir leid, ich gucke nur, genau. Was mir vorschlägt.
Ja. Nein, das ist vor 2 Jahren ja schon mal aufgeführt worden. Und in diesem Jahr haben sie es dann wieder gemacht. Und damals, weiß ich noch, hat Thomas Gottschalk die Geschichte erzählt, hat dadurch moderiert. Und jetzt war es Hannes Jänicke. Die machen ja da wirklich... geben sich da einiges an Mühe, die Geschichte in diese Zeit zu versetzen. Also die Schauspielenden sind ja alle aktuell gekleidet, die sind also nicht verkleidet in dem Sinne. Und Pontius Pilatus hat auch einen Business-Anzug angehabt mit interessanterweise gelber Krawatte. Und der wurde von Francis Fulton Smith gespielt. Alleine der Name, finde ich, reicht schon als Qualifikation für Pilatus, um den zu spielen. Hat er auch toll gemacht, muss ich sagen. Und das Ganze wird ja da, also die Passionsgeschichte wird so quasi modern nacherzählt und dazu werden dann Lieder gesungen von Solosängerinnen und Sängern und auch von so einem Chor mit Band. Aktuelle Lieder oder sagen wir mal, Lieder jetzt nicht kirchenaktuell, also aus den letzten 800 Jahren, sondern wirklich so aus den letzten 10, 15 Jahren. Und die
Songs oder was? Oder? Hm? Popsongs auch? Oder?
Ja, Popsongs, die so die man so kennt. Und die werden dann da so eingebaut, um sozusagen die Emotionen, die an der Stelle doch unter den Menschen so sind, so in so eine aktuelle Situation zu übertragen. Das finde ich gut gemacht. Und das ist ja auch der Gedanke bei meinen Sondergottesdiensten, die ich schon mal mache, hier Schlagergottesdienst oder Rockgottesdienst oder so. Da ist ja die Idee eigentlich auch eine ähnliche. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also dazu wird dann von einer Prozession ein Lichtkreuz durch die Stadt getragen. Sie haben das ja in Kassel gemacht. Und dann werden Leute, die da mitgehen, dann gefragt, was sie so an Glaubenszugängen da haben oder was sie da so bewegt. Da kann man jetzt so stehen, wie man will, aber die Idee an sich finde ich beeindruckend und die Sache, dass RTL sowas macht, finde ich auch beeindruckend. Das müssen die ja nicht.
Ne? Nee, das müssen die nicht. Also ich glaube, die öffentlichen Rechtlichen müssen schon einen gewissen Anteil solche Beiträge, glaube ich, bringen, aber aber davon mal ganz abgesehen, in der Tat, sowas kann ja echt auch schief gehen, ne? Wenn man so popularisiert, Dinge versucht so zu transferieren, das kann ja manchmal auch ein bisschen kitschig werden, aber so wie du es beschreibst, hört es sich spannend an.
Und ja, man muss sich drauf einlassen, ne? Es gibt natürlich auch Kritiker, klar, keine Frage, es gibt immer Kritiker bei jedem, bei allem, was man macht. Und,
genau.
Ja, aber ich finde die Idee spannend und ich finde, es gibt einige durchaus positive Impulse dadurch. Was ich dann persönlich natürlich als Pfarrer so ein bisschen schade finde, ist, es bleibt doch immer sehr im Allgemeinreligiösen, was so die persönlichen Statements angeht. Also die Leute, die jetzt so dieses Lichtkreuz tragen, die werden dann auch so gefragt, oder hinterher werden auch Schauspielerinnen und Schauspieler da gefragt, wie denn ihr persönlicher Zugang ist. Und also die sagen dann, ja, ich bin gläubig, der Glaube ist mir sehr wichtig, aber die sprechen nicht davon, was für ein Glaube eigentlich. Und es ist bei vielen schon sehr deutlich, Glaube heißt für die irgendetwas Spirituelles über die normale, vor Augen liegende Realität hinaus. Und da darf sich ja jeder im Grunde so sein eigenes Ding zusammenbasteln. Mhm. So wird das dann auch. Also wenn die sagen, ich bin gläubig, heißt das, ich bin kein Atheist. Okay, das ist auch schon ein Statement, aber da würde ich dann natürlich sagen, wenn man so ein Ding macht, wenn man jetzt wirklich die Passionsgeschichte Jesu nachspielt, dann hinterher zum Beispiel niemand hätte gesagt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist mir wichtig. Oder Gott hat den Tod besiegt oder sonst was. Sondern da geht es dann eigentlich nur so um so Aussagen wie, ja, die Liebe ist das Wichtigste. Ist es ja auch. Aber ich dachte, einen Schritt weiter gehen, jetzt wirklich mal zu sagen, das ist mir wichtig, das wagt oder das macht dann da keiner. Und auch Jesus in der Darstellung, man endet ja Gottlob auch da pädagogisch nicht mit dem Karfreitag, sondern ganz am Schluss singt Jesus dann von einem 40 Meter hohen Dach noch in weiß angestrahlt noch ein Schlusslied. Und das heißt also, es geht weiter. Die Perspektive ist da, aber es wird nicht von Auferstehung oder von Sieg über den Tod gesprochen, sondern das bleibt so praktisch jedem selber überlassen.
Naja gut, aber okay, verstehe ich. Also, dass man das pointierter machen kann, klarer machen kann, aber es ist natürlich, und ich habe drüber nachgedacht, ich verstehe auch, was du meinst, aber es ist natürlich so, wenn wir sagen, der Sieg des Lebens über den Tod, ja, ist das ja am Ende auch nur eine Formel, ne? Wie wir die jetzt ausfüllen, das heißt ja nicht, dass etwas totes Fleisch sozusagen irgendwie wie so zombie-mäßig reanimiert wird und dann da so rumtappert. Das ist schon mal da nicht gemeint.
Genau.
Das heißt, es gibt ja ganz viele Bilder, die man verwenden kann. Und wenn ich mir das angucke, wo du gerade sagst, Kindergarten, wie oft hat man irgendwie Bilder genommen von Schmetterlingen und Raupen hatten wir schon oder von Libellen, Larven oder was weiß ich. Das ist ja auch irgendwie nicht jetzt die Substanz. Das ist immer ein Bild. Oder wie oft haben wir irgendwelche Blumen aufblühen lassen oder irgendwelche Kresse sprießen lassen. Ich weiß nicht, was, all solche Dinge, um zu sagen, das Leben blüht wieder auf und so. Also was das im Einzelnen bedeutet, glaube ich, hat ja auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Erstmal ist ja wichtig, glaube ich, an Ostern zu sagen, das ist so, es ist so, dass Gott den Tod besiegt. Aber was das bedeutet, ist ja eine Sache, die ausgelegt werden muss. Wir sprechen ja manchmal von Auferstehung im Leben, also dass ich mich wie tot gefühlt habe und wieder neu lebendig werde oder dass Hoffnung entsteht, wo totale Hoffnungslosigkeit ist, kann man auch Auferstehung vielleicht nennen. Breites Spektrum erklärt werden muss das. Ich glaube, du meinst, dass es da ein bisschen zu flach wird, einfach nur so als die Liebe siegt oder so.
Ja, es ist von Gott oder von wirklich Auferstehung Jesu so irgendwie dann lieber doch nicht die Rede oder nur so ganz vage, nur so ganz am Rande. Und ich bin da auch hin und her gerissen. Wie gesagt, auf der einen Seite, genau wie du sagst, ist das natürlich deutungsbedürftig und muss auch irgendwie im Leben der Menschen ankommen. Und auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, man mogelt sich da so durch. So, man möchte es dann aber doch nicht so ganz beim Namen nennen. Und dann nimmt man doch lieber was anderes. Man möchte ja auch keinen vergrätzen oder keinen vor den Kopf stoßen und so. Ne? Und, ja, da denke ich dann manchmal, das ist natürlich schon immer ein Teil der Auferstehungsbotschaft gewesen, dass da auch Menschen mit provoziert wurden. Das ist nun mal eine Aussage, die nicht so kurz vor der Werbung nochmal eben nicht so mit Eiern umrahmt wird. Ne?
Eine Provokation liegt ja auch im Karfreitag. Also man kann ja Karfreitag sagen, man ärgert sich darüber, man ist wütend, man versteht das nicht, warum Gottes Sohn stirbt. Also das ist ja eine Sache, aber Tod kann man sich ja vorstellen, weil Tod haben wir ja alle schon mal vielleicht gesehen oder erlebt, also nicht den eigenen Tod natürlich, aber miterlebt, ja. Wie jemand alt wird, wie jemand stirbt. Wir hören, lesen von Unfällen, von Krieg und Tod, das kennt man sozusagen. aber Auferstehung hat ja konkret in dem Sinne, wie es die Bibel beschreibt, noch keiner erlebt. Das behauptet die Bibel ja im Übrigen auch nicht, dass wir schon auferstanden sind, sondern auferstehen werden. Neuschöpfung. Gott wird eine Neuschöpfung machen, auch ein Gedanke. Hatte ich gerade noch aus der Offenbarung des Johannes, wo es ja nicht heißt, wir werden reanimiert, sondern alles verfällt und vergeht, ist wirklich tot. Und Gott schafft eine neue Welt, eine zweite Schöpfung sozusagen, in der wir noch vorkommen. Aber das sind alles irgendwie Vorstellungen und Bilder, die man, ich glaube, dass der Kern stimmt, das glaube ich ganz fest. Ja, ich glaube auch, der Grund meiner Hoffnung und meines Optimismus finde ich in Ostern. Aber wie gesagt, was es heißt, muss erklärt, gedeutet werden. Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Zugänge, glaube ich. Ne?
Absolut. Da einen sieht man ja dann bei dieser Inszenierung. Andere inszenieren die Passion ja auch eher so als klassisches Konzert. Und so, es gibt ja ganz viele Varianten das dazu. Und auch da habe ich so das Gefühl, die Musik soll die Botschaft unterstützen. Manche flüchten sich aber, glaube ich, auch in die Musik und in die Darstellung. Sagen, bevor wir da jetzt konkreter werden müssen, haben wir da lieber den Kunstgenuss. So, ne, und frage ich mich dann manchmal auch so, was ist jetzt wichtiger? Oder jetzt wichtig ist alles, keine Frage, aber wo liegt jetzt die Schlagrichtung bei Kirche, wenn wir jetzt eine Passion aufführen, also an der Aufführung oder an der Botschaft? Ne?
Ja, aber vielleicht, genau, das ist eine wichtige Unterscheidung. Allerdings glaube ich zum Beispiel, wenn Menschen, die jetzt das in der Musik hören, sagen ja so emotional, jetzt habe ich verstanden, ja, was Auferstehung bedeuten kann, durch eine innere Änderung des Gefühls. In der Kunst ist genauso. Also es gibt ja unzählige künstlerische Darstellungen der Auferstehung, manche auch witzige oder so, manche aber auch ernste, wo Menschen sagen, ja, es gibt ja keine Fotografie dessen, aber ein Künstler drückt aus seine Hoffnung, seinen Glauben in einem Bild, das mich erreicht, genauso wie die Worte mich erreichen. Also ein Wort, Jesus ist auferstanden, ja, oder erlebt oder er ist nicht da, sind ja auch nur Worte erstmal. Also ich sehe das, bin ja nicht dabei gewesen. Und diese Worte erreichen mich ja auch immer nur mittelbar über das Medium. Und was es dann bedeutet konkret für mich, muss ich ja wieder dekodieren sozusagen und sagen, was heißt das eigentlich?
Ja, das sind die Aufgaben, die wir da haben. Und es ist ja in meiner Vikariatskirche, wo ich früher als Vikar war, gab es ja diese Geschichte, vor Jahren habe ich das schon mal erzählt, da gab es immer ein Gemälde über dem Altar, das stellte die Auferstehung dar. Und wir kennen die Auferstehung ja in der Kunst von ganz vielen auch Ikonen, die das immer so darstellen, dass also die Wachen dann eben ohnmächtig ums Grab liegen, dass das Grab offen ist und dass der auferstehende Jesus quasi als wieder neu lebendiger Leichnam, der noch eine andere Hautfarbe hat als die anderen, so ein todesbleiches Gesicht so irgendwie oder auch der ganze Körper so etwas andere Farbe hat als der Rest, mit den Wunden und so, wie er eben aus dem Grab kommt, dann aufersteht. Mhm. Und dann wurde diese Kirche mal vor einigen Jahren eben general renoviert, ist jetzt schon lange her. Und der Künstler, der seinerzeit dieses Auferstehungsbild gemalt hatte, der war inzwischen hochbetagt und als letztes Alterswerk, das er noch gemacht hat, hat er die Auferstehung nochmal neu dargestellt. Er hat nämlich selber gesagt, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass man die Auferstehung so nicht darstellen kann. Mhm. Man kann Auferstehung nicht malen, weil es eben, wie du sagst, nicht so ist, dass der tote Jesus wieder wie so ein Zombie quasi ins Leben zurückgezerrt wird, sondern das ist was Neues. Das ist eine ganz andere Ebene. Und das kann man nicht malen, allenfalls abstrakt, weil es, wie du sagst, Gefühle, Zusammenhänge sind, die man sich erstmal erschließen muss. Und er hat dann praktisch ein abstraktes Auferstehungsfenster designt, was mit Öffnung und neuem Leben, so eine ganz vage Figur, deutet sich so ganz eben in der Mitte an. Das habe ich um Ostern rum wirklich immer als spannend empfunden. Und wenn ich dann so vergleiche, hier ein Kollege hier in einer Kirche, die hier im Kirchenkreis ist, der sagt, er hat so ein ganz dramatisches Kreuz in seiner Kirche vorne am Altar, so ein ganz großes, wo in einem Stil früherer Jahrzehnte der leidende Jesus wirklich extrem so als Bronzeplastik dargestellt wird. Und der sagte mal, in meiner Kirche ist das ganze Jahr Karfreitag. Also wenn es doch mal einmal Ostern werden könnte. Und ich dachte, ja, ich kann es dir so nachvollziehen. Weil dieses, ja, ist die Frage, ob man das wirklich immer, ob man immer bei Karfreitag stehen bleiben muss, auch in der Kunst.
Ja, ich habe gerade gedacht, wenn man so spricht, du es gerade also imitiert hast, ja, dann ist wahrscheinlich immer Karfreitag. Aber ob das an Karfreitag liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Gibt ja auch andere Gründe. Ja, also natürlich, ich finde, man braucht beides. Ja, man guckt sich die Kreuzesdarstellung an, versinkt sich in diese Kreuze. Aber es ist doch nicht nur das. Und es gibt doch nicht nur diese eine Darstellung. Und ich finde es auch gut, Karfreitag hatte auch was Wichtiges. Und ich finde, die Darstellung des Leidens ist auch gut. Weil, weißt du, solche Religionen, finde ich, die immer nur sagen, alles eigentlich easy peasy und gibt zwar ein paar Probleme, aber die sind auch schon so gut wie überwunden. Das ist auch nicht das, was das Leben ausmacht, sondern Trauer, Schmerz und auch Depressionen zum Beispiel gehören auch dazu. Und das hat Jesus auch erlitten, das hat Gott damit auch geteilt. Und dieser Aspekt ist einfach auch wichtig. Beides gehört einfach zusammen. Ja,
absolut. Ja, also das meine ich ja auch nicht. Ich finde auch wichtig, dass man das nicht ausspart oder dass man das nicht verbrämt oder irgendwie kulturell, kunstmäßig so irgendwie, ach, das hatten wir auch noch. Nee, das ist ja eben auch ganz wichtig. Gott stellt sich dem Leiden auch. Gott ist auch da, wo es einem dreckig geht als Menschen. Gott ist auch beim Sterben da. Ne? Also das hat auch mit Gott zu tun. Aber die Perspektive ist, da ist es nicht zu Ende. Sondern
der Witz ist ja, guck mal, früher war das ja so, da war ja dieser leidende Gott der eigentliche Skandal. Da haben sich ja die antiken Religionen drüber lustig gemacht. Leidender Gott, was soll das denn für ein Witz sein? Heute sagt man, ja, das kann ich mir noch vorstellen. Aber Auferstehung, wo früher alle gesagt haben, ist doch klar, Auferstehung ist ja easy, sagen wir heute, nee.
obwohl, das haben sie früher auch nicht alle gesagt. Ne? Ich weiß hier, Paulus in Athen, da erzählt er denen auch von Jesus und die Athener in der Apostelgeschichte wird das berichtet. Die sagen dann auch, als er zur Auferstehung der Toten kommt, ja, also davon kannst du uns ein andermal noch erzählen. Also das geht uns jetzt doch ein bisschen weit. Ja, so ist das. Aber Ostern, Fest der Auferstehung, neues Leben und Ende der Passionszeit. Glückes Geschick.
Ostern ist ein spannendes Fest auf jeden Fall. Es ist nicht nur das höchste Fest der Christenheit, es ist auch das spannendste, finde ich. Eigentlich.
Genau. Und deshalb ist es so schade, dass so viele über Ostern in Urlaub fahren.
Ach ja, man kann das eine tun, das andere nicht lassen.
Ja, nein, man kann ja hinterher noch ein paar Tage in Urlaub fahren oder so. Aber das finde ich schon schade. Immer, dann denkt man, boah, das größte Fest, das wir haben, man könnte es so toll feiern, aber es fahren ganz, ganz viele in Urlaub und deshalb bleibt es dann doch immer so ein bisschen im Kleineren.
Ja, das aber gut, so ist es. Osterferien. Also ich denke, wenn Ostern im November wäre, sieht die Sache anders aus.
Ganz genau. Eben, Fest des neuen Lebens. Und das kann man natürlich gottesdienstlich feiern. Mit Osterbrunch und Taufen, wie du schon gesagt hast, das kann man natürlich auch feiern, indem man in den Urlaub fährt. Das ist, das drückt, glaube ich, das Gleiche aus. Oder nur auf unterschiedliche Weise.
Genau.
Ja, lieber Lars, dann würde ich sagen,
Zeit ist um.
Ein schönes, ein gesegnetes Osterfest, neues Leben und einen guten Start ins neue Frühjahr. Ne?
Wünsche ich dir und euch, deiner Familie und allen Hörerinnen und Hörern und bleibt behütet.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.